B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden. Folge 109.
Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Ja. Hallo, kann ich das nochmal hören?
Hallo Sven.
Das klingt ein bisschen nach zu spät geimpft, oder? Kann es sein, dass du ein bisschen erkältet bist?
Ja, ich war in Finnland im Urlaub und war in dieser Zugvogelpension und das hätte ich vielleicht nicht machen sollen.
Lieber Gott. Ja, Zeit für einen Booster. Darf ich dir denn dann einen von meinen Dallmayr-Bonbons anbieten?
Dallmayr Cui Bono?
Ja, ja. So heißt
das. Ja. Ach nee, das ist Dallmayr, ist ja der Tee, ne?
Ja, das ist der Tee aus München. Ich reiche dir die mal rüber. Okay,
aus Mönchengladbach, ja, reich mir
so
rüber.
So ein bisschen auf was Gutes hast, ja.
Ah, danke.
Vielleicht hilft das ja.
Stört uns nicht, wenn ich das lutsche, ne, ein bisschen. Ich glaube, das ist besser, als wenn ich so...
Nee, wir machen ja auch keinen Hehl daraus, dass unsere Rechner demnächst kollabieren vor lauter Lüfterei bei der Erderhitzung und dass wir uns fühlen wie Joe Biden in den letzten Wochen, oder?
So vom... Ach, der Arme.
Ja, hast du Mitleid gehabt?
Ja, ich habe totales Mitleid gehabt. Das hat mir so leid, ich denke, der gehört ja zu dieser vulnerablen Gruppe.
Ja.
Demenzkranke Menschen sind ja sehr vulnerabel. Und deshalb hätte ich ihm für ihn die volle Fürsorge des Vorsorgestaates gewünscht. Ich hätte ihn gerne in ein AWO-Altenheim im Jahr 2021 unter Kontaktbeschränkungen gebracht, damit er wirklich auch sicher ist als Demenzpatient.
Ja, das ist aber sehr, sehr menschenfreundlich von dir.
Jedenfalls gehört er doch nicht vor eine Kamera, oder?
Naja, viele nicht. Wir ja auch nicht. Aber gut, also nee, er gehört die nicht vor eine Kamera. Ich verstehe das. Du hast dieses Mitgefühl, ja. Ja. Ich dachte, wir versuchen den Anfang auch so wie Joe, irgendwie, weil unsere Gehirne in den letzten Tagen auch etwas weich waren. Aber
gut. Aber Trump war doch cool, oder? Wie der immer geguckt hat. Und
ja, belassen wir es beim Mitleid. Ich wusste einfach nicht, dass der. Ich finde das ja wieder clever, wenn Sie sagen, wir haben einen Undercover-Wahlhelfer für die Republikaner eingeschleust. Joe Biden. Die Zustimmung ist ja jetzt nicht mehr so groß für.
Ja, müssen wir sehen, ob das. Also ich würde in dem Fall wirklich, also ich meine, Trumps wichtigste Aussage war ja, dass er den Krieg beenden wolle, wenn er gewählt wird. Fand ich jetzt als programmatische Aussage, mir wird das reichen.
Ja, ich sprach auch kurz mit der guten Frau B. in Dänemark darüber. Ich glaube, das wäre schon ganz gut. Der würde nur den Krieg beenden und uns wirtschaftlich ruinieren. Und genau. Biden würde den Krieg nicht beenden.
Ach, du meinst ökonomisch gedacht, wäre der Krieg jetzt sogar ein Vorteil für uns? Aber das
für die Amerikaner. Ja,
gar nicht darüber
für die Amerikaner. Nee. Also warten wir mal. Der Joe tut uns jetzt ein bisschen leid. Wir lesen noch das Buch seiner Tochter und holen uns noch ein paar Shampoo-Tipps. Und dann soll das ja auch mal.
Ist denn da was dran?
Woran?
Dass da.
Ach, wir wissen das nicht.
Alles ganz koscher war in dieser Familie Biden. Also ich kann das ja gar nicht.
Nein, wir wissen das nicht. Wir werden das abwarten.
Der Sohn, der ist ja auch ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten, ne? Der Hunter.
Ja, aber der ist doch schon wieder auf der geraden Bahn. Und
ja?
Ja, sind wir doch nur einfach.
Kein Wunder, dass du als Vater dabei irre wirst. Also.
Schön, also ein bisschen in die Kamera maulen. Ja. Aber gut, ich bin ja eher gespannt, was sie jetzt aus dem Hut zaubern. Wollten wir gar nicht drüber sprechen, aber machen wir trotzdem kurz, was sie denn jetzt als Nachfolger für Joe präsentieren.
Das ist ja auch mein Eindruck. Also die Öffentlich-Rechtlichen haben ihm ja die Treue jetzt entzogen. Also es wird ja, also beide waren ja, hast du das in der Tagesschau dazu gelesen? Also beide wären ja sehr unflätig miteinander umgegangen und dann werden nur noch Beleidigungen genannt, die von beiden kamen. Von Trump kommt gar kein Beispiel mehr. Mhm. Und es wäre katastrophal und die Demokraten wären in Panik.
Ja.
Ja. Was kommt jetzt?
Ja, das ist ja
Robert Kennedy Jr.
Ah, eher nicht.
Meinst du nicht?
Ja, nee, komm. Eher nicht.
Eher nicht.
Nee, aber auch.
Taylor Swift.
Nee, die heißt Kamala Harris, glaube ich. Achso, du meinst die Taylor Swift. Ja, gute Idee. Ich denke auch. Also
Kamala Harris macht doch jetzt. Nee, schlechter Effekt da viel.
Gut, also Spekulationen, wir dürfen ja noch. Eigentlich müsste Harris ja auch jetzt mit zurücktreten. Und weil man auch gar keine großen Abstimmungen mehr machen kann, müsste man jetzt eigentlich einen neuen Kandidaten aus dem Hut zaubern. Das wäre dann Taylor Swift.
Ja.
Oder Michelle Obama. Das würde ich ja zum einen des amerikanischen Volkes für am strategisch schlausten halten. Aber gut, noch werden Wetten angenommen.
Ja.
Was haben wir denn noch in den vielen, vielen Wochen, in denen ich dich vermisst habe, verpasst? Ich habe so viel Zettel. Und
ja, ich habe auch so viel Zettel. Ich weiß nicht, was du jetzt machst. Also
viel zu klein.
Wollen wir über die Nationalolfaktorik sprechen?
Nationalolfaktorik? Olfaktorik ist Geruchssinn. Was meinst du denn jetzt? Den Geruch?
Viktor Orban.
Ach so, den. Ja, ich erinnere mich. Mhm. Können wir.
War ja bei der EM seit langem mal wieder in Deutschland und hat festgestellt, es riecht und es schmeckt anders.
Mhm. Was meint ihr denn bloß? Ja.
Ja, das frage ich mich auch. Also, wie könnte man diesen Geruch beschreiben? Also, er meint, das hat sich wohl verändert. Du bist ja auch manchmal, du bist ja so grenzgängerisch unterwegs. Wie erlebst du denn den Geruch von Deutschland? Ich habe da so ein paar Hypothesen, aber die sind eher aus der Innenperspektive.
Ja, aber dann mach doch lieber Hypothesen. Also, wenn man hier aus dem Pölsergeruch rausfährt, dann ist einfach nur viel frische Luft, ehrlich gesagt. Und in den Städten, also, ich weiß nicht genau, was er meint. Angstschweiß? Oder gibt es einen Geruch Gleichgültigkeit?
Ja, das ist Angst. Man weiß, ich habe einerseits die Verwesungsthese, also dass einfach hier so ein verrotteter Staat Verwesungsgeruch ausströmt. Oder dieses Parfum Rainbow Island, aber
Rainbow
über einem sehr ungünstigen Träger. Also man nennt es parfümierte Scheiße. Könnte auch sein, dass es Deutschland danach riecht.
Rainbow Island wäre Gender Wonderland über Fäkalien, meinst du jetzt? Also so
genau.
Sowas, wo es aber so deutlich durchscheint, geruchlich.
Genau.
Ja. Der Duft der Saison. Ja.
Ich war jetzt schon bei Douglas und hab mir direkt mal eine Packung besorgt.
Ja, das ist gut.
Come in and find out. Das ist ja auch mein Motto immer. Komm rein und find wieder raus. Die finden nicht raus. Das war das große Problem.
Nee, das war was anderes. Das war für Gender irgendwie. Ne? Ja.
Ja, Pride Month.
Ja. Genau. Na, mir ist das schön verlaufen. Ich wollte ganz kurz was Ernstes sagen. Dann darf ich das versuchen.
Darf ich einen zu Orban noch sagen?
Ja, also,
er hat ja dadurch nicht nur Wertschätzung überfahren, sondern es gibt ja diese Omas gegen rechts vor links. Die haben ja dann direkt seine Kolonne angegriffen.
Ja.
Woraufhin dann ein deutscher Polizist sein Leben lassen musste, ja, in Verteidigung
des lustig, genau.
ungarischen Staatspräsidenten.
Mhm, genau. Ja, ja, nee, das stimmt. Aber ich habe Musterlachen über Omas gegen rechts vor links. Ja.
Ja.
Da steckt aber jetzt keine, es ist, glaube ich, aufgeklärt. Ne? Das war kein Attentat auf Orban, sondern nur
ein Missverständnis.
Ein Missverständnis, ja. Ein Unfall, wie er täglich passiert, mit Autos oder anderen Gegenständen. Darüber müssen wir gleich noch sprechen, unbedingt. Über.
Ja, ich wollte nämlich schon fragen, ob dieser Polizist dann auch Organspender geworden ist, aber das machen wir dann später.
Das können wir auch jetzt machen.
Nein,
ich finde das so schön.
Nein, wir haben uns so viel überlegt und ich mache schon wieder alles kaputt.
Nein, ich auch. Nein, das machen wir ja beide. Das ist ja das Schöne. Wir sprechen dann irgendwie 6,5 Stunden vorher und denken uns einen Plan aus. Auch wenn wir beide kaum sprechen können, du vor Heiserkeit, dann treffen wir uns und machen was ganz anderes. Herrlich. Ja, was machen wir jetzt? Also doch vielleicht was vorneweg.
Julian Assange wollten wir machen,
ja,
oder?
Ja, Assange wollten wir zumindest noch den, ich würde gerne den Glückwunsch loswerden wollen. Auch wenn er uns wahrscheinlich nicht hört, aber ich denke, es geht.
Ein großer Tag der deutschen Diplomatie. Annalena Baerbock und Robert Habeck, ist es gelungen, Julian Assange zu befreien?
Ja, das, was wir alle immer schon gefordert haben, haben diese beiden Politiker heißt es, geschafft. Die haben sich sehr deutlich geäußert all die Jahre. Jetzt ist der Julian frei.
Ja.
Mich freut das kolossal für ihn, ohne ihn zu kennen persönlich. Ich finde das einfach nur wahnsinnig gut. Ich wundere mich ein bisschen über die deutschen Journalisten, denn er ist ja kein Journalist. Ne? Ist dir das aufgefallen? Also er ist ja Aktivist.
Ist er Aktivist?
Ja, ist ja Aktivist. Und das Gedruckse von den Vollblutpolitikern jetzt mal nebenhergestellt, aber auch die Kollegen sind ja so, der Aktivist ist jetzt schuldig gesprochen worden und das wird angerechnet und nun ist er zumindest wieder zu Hause.
Diese Beschuldigung, die ist ja nicht ganz unerheblich für die Frage nach der Pressefreiheit insgesamt. Ja, zum einen die Zuständigkeit des amerikanischen Rechtswesens auf globalem Maßstab könnte man diskutieren.
Ja.
Dann könnte auch die Konsequenzen für weitere Investigativinitiativen diskutieren.
Könnte man.
Sollte man aber
nicht. Lieber nicht mit unseren investigativen Journalisten. Also wir könnten das als Laien und so einfache Bürger, die keine Ahnung haben. Aber es ist ja jetzt schon auch geeignet, geframed. Ich würde sagen, wenn wir das täten, würden wir sagen, das ist das Ende des Journalismus. Weil ja doch das Ergebnis ist, also niemand, der jetzt die Verbrechen irgendeiner Regierung, speziell einer bestimmten Regierung, aufdeckt, ist mehr sicher und wird unter 10 Jahre Folter aus der Nummer wieder rauskommen. Ich hätte mir einen Aufschrei der anderen Journalisten gewünscht. Aber ich bin da sehr unvernünftig.
Ja, da gibt es halt diese lebensdienliche Entsolidarisierung. Das heißt, in dem Moment, wo jemand das eigene Leben gefährdet, muss man sich mit ihm entsolidarisieren. Mhm. Kennst du Frank Überall?
Nein.
Das ist jemand, ich glaube, ich weiß nicht, irgendein so ein großer Pressevertreter, der hat bei mir Examen gemacht.
Ah ja.
Der ist da auch sehr entsolidarisiert.
Ah, der hat da nicht aufgepasst bei dir, oder?
Ja, ich glaube, meine akademische Lehrtätigkeit war damals noch nicht so fortgeschritten, wie sie heute ist. Oder ich habe einfach versagt. Also,
Ja, es gibt auch Studenten, die schlafen.
Ja, vielleicht.
Weißt du doch, ja.
Wie heißt denn nochmal diese Presserat? Nee, nicht, wie heißt denn, Journalistenverband? Keine Ahnung. Ja, ich dachte, du wüsstest das jetzt. Ich bin heute nur so halb matt, halb da.
Ja, ich auch. Ich bin ja auch aus mein Presseausweis ist ja auch
und
nicht.
Und trotzdem hat es mich gefreut, dass er frei ist. Ja. Also existenziell ist es was Tolles. Und was ich jetzt noch gehört habe, ist, dass jetzt daraufhin bei WikiLeaks auch einige Dokumente verschwunden sind.
Mhm. Okay.
Dass da diese Clinton-Podesta E-Mails weg sind und auch vielleicht manches andere. Ich kann es selber nicht verifizieren, aber finde ich auch.
Und du weißt ja, wie es ist beim Aufräumen. Da kommt dann immer mal sowas weg, auch mal was Wichtiges. Das wollte ich betonen, was du gerade sagst. Ich verstehe das und ich freue mich für Julian. Und ich natürlich hätten wir das auch gewollt. Also wir hätten auch gesagt, bitte lass mich einfach wieder frei und hört auch nicht zu foltern. Ich dachte, das wäre die Aufgabe des Journalisten, auch nach der amerikanischen Verfassung übrigens, und dass man also nicht nur Redefreiheit hat, sondern dass man auch Verbrechen benennt. Es gibt da sogar in der amerikanischen Verfassung etwas, dass man sich against all enemies, auch wenn sie der Staat selbst sind, zur Wehr setzen muss. Also Assange hat eigentlich die Verfassung der USA richtig gelesen und seinen Job gemacht. Und wenn man dann lernt im Knast, das ist diese Verfassung und das alles existiert nicht mehr, dass man dann sagt, ich möchte bitte nur nach Hause gehen dürfen, hört auf mich zu foltern, das verstehe ich, du doch auch. Also dass man sich, er hätte sich jetzt als Märtyrer auch noch opfern müssen.
Finde ich immer großartig, wenn Menschen dann so Kleinigkeiten oder Kompromisse von wirklich existenziell gezeichneten Personen kritisieren.
Ja.
Die, sagen wir, nicht immer nur durch Gradlinigkeit überzeugt haben in den letzten Jahrzehnten.
Schön gesagt.
Damit, oder?
Ja.
Also da finde ich so eine Selbstgerechtigkeit fehl am Platze.
Ja. Ja. Aber nochmal, auch wenn er uns nicht hört, gefühlte Grüße nach dahin, nach Australien. Und auch wenn er jetzt angekündigt hat, dass er irgendwie weitermachen will, ja, er möge sich das überlegen. Darf ich mich noch kurz beschimpfen, bevor wir in die die großen Themen gehen? Du weißt, wir haben im Januar mal darauf hingewiesen, dass es ganz schön wäre, wenn ein bisschen Wertschätzung für unser Wirken und Werken mit unserem Team käme. Das hat auch funktioniert im Januar. Vielen Dank. Da haben tatsächlich ein paar Menschen gesagt, oh ja, stimmt, haben wir vergessen. Ich habe den Fehler gemacht und habe gedacht, aus dieser Januar Bereitschaft dann doch ein bisschen was irgendwie mal rausgehen. Wir verlangen ja keinen Eintritt, sondern vielleicht Austritt. Ein bisschen was dazu lassen. Da habe ich gedacht, komm, dann können wir ja wieder hunderte von Tassen und da ist ja Sommer, ne? Also hier, sowas hier. Ich muss das mal hochhalten. Guck mal hier, Handbeblasen, die bestickt.
In Kinderarbeit.
In Kinderarbeit, aber in Deutschland.
Mit giftigen Farben.
Nein, und das sind
umweltzerstörende Farben.
Das ist auch nicht in Bangladesch, sondern in Bayern gemacht. Es ist tatsächlich bestickt. Also, kurz gesagt, Ergebnis war aber dann im Februar, wollte ja gar keiner mehr. Seitdem hat sich das dann noch dreimal nacheinander exponentiell halbiert. Und deswegen wäre meine Bitte, auch wenn es meine Schuld ist, dass wir jetzt so viel Geschenke rumstehen haben, dass doch vielleicht alle nochmal nachdenken, die jetzt seit 110 oder 9 oder 8 Mal B&B und B&B Besuch und Zeitenwende so gern mögen und gucken, ob da nicht vielleicht doch noch was beim Rausgehen fällig wäre. Fände ich schick. Leni entscheidet dann, wo die ganzen Handtücher und Becher noch hingehen. Aber es ist tatsächlich, wäre nicht verkehrt. Also für uns hier, für das, was wir da gemacht haben.
Ich möchte nochmal nachlegen. Es geht dabei um Anerkennung und Wertschätzung. Das ist der Punkt. Und ich bin ja manchmal bei öffentlichen Veranstaltungen, dann sprechen mich Leute an und es sind dann zum Teil Unterstützer, die man dann zum Teil auch namentlich kennt. Und ich weiß, das bedeutet den Menschen was und das ist richtig klasse. Und dann gibt es welche, die sind bisher nicht auf die Idee gekommen, weil sie gedacht haben, na, die anderen unterstützen. Und ich glaube, da ist eine schöne Gelegenheit, wenn euch das, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, irgendwas bedeutet, das zu zeigen in Form einer kleinen Anerkennung oder Unterstützung, einfach um das Karma ins Gleichgewicht zu bringen. Ich glaube, das wäre eine schöne Sache.
Ja, dem schließe ich mich an und wir haben ja jetzt schon, deswegen, du kennst mich ja auch schon seit 3 Jahren, so, wenn wir dann wie im Januar ein bisschen mehr kriegen, laufe ich ja sofort los, um mein Karma in Ordnung zu bringen oder unseres und sage, naja, dann müssen wir jetzt ja auch noch irgendwie kleine Geschenke verschicken ohne Ende, so viel es geht. Das ist so ein bisschen schiefgegangen. Also freuen wir uns, wenn jemand jetzt da draußen auch noch meint, er müsste sein Karma in Ordnung bringen. Und Leni möge dann entscheiden, mehr 80.000 Euro schick ich ein Handtuch. Wahrscheinlich auch schon drunter. Wir beide mögen das nicht. Wir haben das jetzt gemacht. Wir haben das jetzt nochmal.
Ja, warum mögen wir es nicht? Weil es eigentlich selbstverständlich ist. Also ich finde es immer schwierig, Menschen auf was hinzuweisen, was keines Hinweises bedarf. Und es sind so viele, die haben das verstanden. Ja. Und ich mag einfach nicht über den Weg des schlechten Gewissens Leuten Druck zu machen, sondern jedem auch die Freiheit zu geben. Aber manche kommen einfach nicht auf die Idee. Und ich glaube, wenn man denkt, ach, stimmt, könnte ich ja mal machen, dann ist mit so einem kleinen Hinweis ja vielleicht was gewonnen.
Ja, wir haben jetzt Leute auf Ideen gebracht, das finde ich gut. Mal schauen, was da noch rauskommt.
Ja, und wenn es die einzige ist, die wir in den letzten 100 Jahren hier
die möchten wir jetzt doch haben. Mal hinterlegt haben.
Also guck mal, was wir für Ideen streuen. Komm.
Ja, aber dann wollen wir auch mal zum Positiven sagen, auch das, wenn ihr schon mal was gemacht habt oder so, das ist jetzt keine Aufforderung an die wirklich tollen Leute, die uns getragen haben diese 3 Jahre. Das sind ja 3.000 oder sowas, ist ja unheimlich viel von den paar hunderttausend, die uns geguckt und gehört haben. Oder immer hören, jetzt nur noch 60.000. Die will ich ausdrücklich mal mich bedanken und dir in den Arm nehmen. Die sind ja auf unserem Freundekanal unterwegs und wir kommunizieren dann so gut wir können. Vielen, vielen Dank dafür. Und wer das auch schon gemacht hat in der Vergangenheit, schickt bitte nochmal eine Mail an freunde@babytalk.de. Da sitzen Leni und Caroline und ich und sortieren das dann ein. Dann können wir miteinander ein bisschen kommunizieren und euch sagen, wenn auf dem Freunde-Kanal was läuft. Zum Beispiel der sehr schöne Vortrag von Herrn Burchardt letzte Woche. Oder die Gespräche über den freien Willen. So, genug davon. Themen, Themen, Themen. Ich habe so viele Themen.
Ja. Du hast auch so viele Themen. Ja, ich habe auch so viele Themen. Ja. Jetzt haben wir hier schon wieder. Wollen wir nochmal über die Fußballergebnisse sprechen von gestern Abend?
Ja, machen wir.
Jetzt, wie fandst du es? Ja,
jetzt kommt dieser, die Herausforderung, wir beide als Darsteller. Ja, schönes Spiel eigentlich, oder?
Ja, also, weil das Ergebnis war jetzt ein bisschen überraschend, aber ich meine ja auch nicht ungerecht.
Ja, weißt du, für mich war das von vornherein eine Lose-Lose-Situation, weil es konnte ja nur Dänemark oder Deutschland gewinnen. Daher, ja, ich gebe zu, dass da so mein Patriotismus, also meine Herkunft. Ich habe dann die Tür und Fenster zugemacht, um für Deutschland zu jubeln.
Okay.
Aber so, dass sollen wir an dieser Stelle müssen wir aufhören, Matthias, weil wenn du das 1:0 beschreibst oder den entscheidenden Elfmeter, den wir gar nicht gesehen haben, dann wird es vielleicht peinlich. Ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht zu früh.
Ja, ich hätte ja gerne noch gesagt, dass ich das in Ordnung. Nein, wir haben das große Problem, dass wir in einer temporalen Anomalie uns gefangen finden. Das heißt, wir sprechen jetzt im Nachhinein über das Spiel, bevor wir es sehen konnten.
Ja, genau. Das ist das Problem. Jetzt müssten wir, da wir sozusagen jetzt auf die Uhr gucken, während wir aufzeichnen und wissen, wenn es fertig wird, muss es ja noch 15 Mal durch Deutschland geschickt werden und konfektioniert und mit Untertiteln und Sven muss sich noch irgendwie einen Titel ausdenken. Also wir brauchen immer ein paar Stunden vorher. Mit anderen Worten, wir gucken jetzt auf die Uhr und gucken heute Abend das Spiel. Aber wenn wir auf Sendung sind,
wissen
wir nicht, wie es ausgegangen ist. Ja. Wir bitten um Nachsicht. Wir haben uns jetzt geoutet, als wir haben kurz vorher aufgezeichnet. Aber gut, dann müssen wir durch.
Aber das Wesentliche am Fußball ist ja sowieso die Herzmassage.
Ja, danke, erklär das mal für die, die es noch nicht gesehen haben, die nicht so auf Fußball gucken.
Es gibt ja eine schöne Kampagne der UEFA. UEFA ist ja im Grunde eine Menschenrechtsorganisation mit einem sportindustriellen Komplex als Subunternehmen. Und diese Menschenwohlorganisation setzt sich ja ein für Lebensrettung.
Ja.
Und zwar durch Herzmassagen. Und das deshalb ist dieses Get Trained. Ich dachte, das wäre ein Aufruf zum Sportlichwerden, zum Fußballtraining. Nein, wir sollen uns trainieren, indem wir Menschen, die aus welchen Gründen auch immer, ja, kardiologische Probleme haben, dass wir denen helfen können.
Das ist ja ein altes Problem in den Gesellschaften, dass Menschen plötzlich in unerwartet zusammenbrechen und ein Herzproblem haben. Deswegen frage ich mich, warum die UEFA oder wie heißt UEFA? Ja,
UEFA.
Dass er es jetzt macht, aber Lübens wird.
Also ich finde immer, das hat es im Zusammenhang mit jeder großen Impfung gegeben, deshalb finde ich es normal, dass sie das jetzt auch nochmal machen.
Ja, höchste Zeit. Ja. Ja, aber wenn wir schon nicht über Fußball reden, warum auch, weil wir ja wie die Blinden von der Farbe gar nicht wissen, wie das Spiel ausgegangen ist. Das muss ich ja dann doch kurz loswerden, das fand ich doch. Humor hat ja nicht nur die UEFA jetzt mit solchen Spots, sondern auch das Abendblatt, danke an Ingo, weil es ist ja nicht alles Gold, was glänzt bei der UEFA, ne? Oder bei diesem Turnier. Es ist natürlich alles toll, die Welt zu Gast bei Luschen oder wie das heißt. Aber dass das Abendblatt dann die zeigte, wie ein albanischer Flitzer rot angemalt, das halte ich für kulturelle Aneignung, wenn jemand sowas macht.
Redskins.
Ja, von zwei Ordnern vom Platz geführt wurde. Und das Abendblatt, diese beiden Herren waren, die Ordner waren beide schwarz, und das Abendblatt einen Artikel über Schwarzarbeit machte daraus. Das fand ich dann, ich finde, die haben Humor. Also,
ja.
Weil da viele offensichtlich gar nicht ausgebildet sind, die dann die albanischen Indianer vom Platz ziehen. Egal, also ich fand das jedenfalls ganz schön, ja.
Aber werden eigentlich die öffentlich-rechtlichen Sender ihrem Nachrichtenauftrag überhaupt gerecht, wenn sie diese Flitzer immer ausblenden?
Ja.
Man sieht ja dann immer alles möglich. Das Publikum ist immer mit der Aufmerksamkeit ganz woanders im Stadion und ich darf diese Flitzer nicht sehen.
Mhm. Habe ich auch. Es wurde neulich mal gezeigt, aber in so einem Champions-League-Finale oder so, da liefen die dann auch im On. Ich kannte die Begründung nicht. Begründung ist, die haben ja auch Botschaften und auch manchmal so Werbung an.
Ach so, ich dachte, die haben nichts an.
Nee, doch, inzwischen haben die ja immer was an.
Ach Gott, das mit den Flitzern ist ja auch nicht mehr, wie es früher mal war.
Nein, nein, nein. Das sind jetzt also irgendwie so angemalte, dicke Albaner. Das ist alles nicht so, wie es sein soll.
Ah. Gut. Womit ich das Hohelied der Flitzer mal singen? Also ich meine, das ist ja auch ein sehr aus der Mode gekommenes Zeitphänomen. Früher gab es das ja täglich.
Tatsächlich. Meinst du in Fußgängerzonen oder in FKK-Fußgängerzonen?
Oder auf Nacktrennen, ja.
Das haben wir hier nicht, wenn wir nur nackt schnecken.
Ach, die Begründung ist, dass die denen das nicht die Werbefläche dann geben wollen, oder was?
Ja, offensichtlich. Also weil die dann irgendwelche politischen Botschaften auf der Brust haben. Also ich bezweifle, könnte man ja auch gucken, hat er was an, hat er eine Botschaft, wenn er was anhat.
Und wenn er nackt ist und keine Botschaft, dann kann man ihn doch gerne zeigen.
Ja.
Oder? Ja. Siehst du das?
Ja. Gut, wir werden.
Bringt doch ein bisschen Farbe ins Leben.
Manches werden wir nie verstehen. Okay, ich muss zwei Stichworte loswerden. Also eins für dich, ganz wichtig, das ist gestern noch aufgetaucht. Haben wir vielleicht auch alle mitbekommen, ich weiß es nicht. Versteckt eure Haustiere, wäre der Verbrauchertipp, weil die Universität in Maryland, ich verlinke natürlich alles wieder, jetzt festgestellt hat, es gibt noch eine Peer Review, also eine Studie gemacht hat, dass denn deine Katzen irgendwie das Vogelgrippevirus sich einfangen und das übertragen werden auf den Menschen. Da würde ich jetzt nur sagen, dieser Weg über unsere Haustiere wurde ja schon häufiger vorgeschlagen von den Grünen und so, dass die alle weg müssen, auch wegen so CO2. Jetzt übertragen die Viecher auch noch die Vogelgrippe.
Du meinst, ich habe mir das gar nicht in diesem finnischen...
Ich glaube, deine Katzen waren in Finnland.
Katzen waren das. Ich lasse sie einschläfern.
Genau, böse Mieze.
Ich keul die sofort. Ja.
Ja, also das nur so als Hinweis. Das heißt, versteck die Haustiere. Keulen ist das eine. Oder wenn du Vertrauen zu ihnen hast, dann würde ich sie einfach unter den Dielen verstecken oder so.
Falls Weil dann kommen dann Kontrolleure vom Ordnungsamt, ob man auch Tiere hat.
Ja, und vielleicht das dann daneben. Oder aber wahrscheinlich nicht zusammen mit den Rindersteaks. Weil das könnte sein, dass Mieze die dann isst. Also die müssten wir woanders verstecken, glaube ich. Weil die Rinder sollen ja auch alle jetzt gekeult werden, weil ja von den Vögeln auf die Rinder die Vogelgrippe und dann von den Rindern auf uns.
Aber kann man die nicht impfen?
Die Rinder?
Gibt es da nicht irgendwelche, ja nee, die Tiere, also gibt es da nicht irgendwelche Konzepte, sagen wir mal, von Bill Gates oder so, wie man Tiere davor schützen kann?
Ja, naja, die gibt es ja, also das tatsächlich, wenn... Auch das haben wir gar nicht besprochen, das wollte ich dir aber ja auch noch sagen, das passt jetzt gerade hervorragend. Klar kann man die impfen und kurzer Ausflug, hier in Dänemark hat man beschlossen, dass es eine CO2-Steuer auf Rinder geben wird, weil die so viel Methan furzen.
Nein.
Doch, und Bill hat ja eine Impfung, eine mRNA-Impfung, die Methanfurze reduziert in den Kühen, das ist ja schon mal ein guter Weg. Der Rest ist dann einfach, dass man sagt, dann werden die meisten Rinder wahrscheinlich einfach nur noch gegessen und wir stellen die Proteine in der Fabrik her. Aber, und das war das Schöne für mich, was ich endlich gelernt habe, ich habe mich immer gewundert, hier steht an den Straßen, es sind immer so Schilder, da steht drauf Fat Control. Und ich kann ja Englisch. Ich habe dann nur nicht verstanden, ich habe dann nie gefurzt, wenn ich da vorbeigefahren bin, weil ich dachte, das ist doof. Aber jetzt habe ich das verstanden, dass sie also jetzt dann die ganze Zeit schon die Kühe überwachen. Aber das hört dann demnächst auf, also ab 2030 ist hier Schluss mit Kühen und Furzen.
Aber wie funktioniert denn die Impfung? Gibt es da sowas wie eine, wie soll man sagen, eine alchemistische Transsubstantiation aus Methan mit dann Gold?
Ja, im Darm der Kuh.
Im Darm der Kuh? Ja.
Du meinst, am Ende der Regenbogen-SED steht eine Kuh mit einem Golddarm? Ja.
Irgendwie schon.
Ja.
Nee, das ist doch gut. Ums goldene Kalb.
Ja, aber das heißt, wir müssen es auch selber gar nicht mehr impfen lassen, wenn die Kühe geimpft sind und die Schweine und dann ist in jeder Wurst eh so eine Impfung drin. Das ist doch gut.
Mann, ist das alles scheiße, oder?
Ja, das schneiden wir jetzt nicht raus. Mann, ist das alles scheiße. Mhm. Aber gut, das ist der Plan, ne? Der, also jetzt die wie heißt die? WEF? Ja, das WEF hat ja auch den Plan nochmal bestätigt und unterstrichen. Die Proteine sollen jetzt außer Fabrik kommen und nicht mehr wie Kühe.
Weil Fabriken nicht furzen.
Genau, Kühe und Rinder und so Zeug. Und Hühner und Haustiere, das kommt alles weg. Ich weiß nicht, also mit uns können sie es ja machen. Also mit uns Intellektuellen, die Fragen stellen. Aber ich weiß nicht, wie das so die ganzen Katzen- und Hundebesitzer jetzt sehen. Und so. Oder die Griller. Warten wir es mal ab.
Ja, mit uns kann man ja einiges machen. Nochmal zu Fußball-EM. Es klappt ja nicht alles in der Infrastruktur in Deutschland, insbesondere die Bahn. Mhm. Hat ja den einen oder anderen Mangel aufgewiesen jetzt in Sachen Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und überhaupt Ankommen und Dasein.
Ja.
Was die Menschen im Ausland als befremdlich wahrgenommen haben, hast du mir erzählt.
Ja, naja, der Turnierdirektor, der kleine Herr Lahm, ist ja auch irgendwie dann nicht zu den Spielen gekommen, weil er ja irgendwo im Zug abgestellt wurde. Tatsächlich ist es so, dass die New York Times und der Telegraph, also die Korrespondenten, dann sich wundern über die auch von Orban beschriebenen leicht anderen Zustände in Deutschland, dass das doch vor 10 Jahren noch ganz anders war. Aber die nicht nur feststellen, dass die Züge halt nicht fahren und dass alles irgendwie kaputt geht und die Autobahnbrücken in sich zusammenfallen, sondern auch die Reaktion der Deutschen hat sie am meisten gewundert. Mich übrigens auch, sofern ich das mitbekomme, dass die eigentlich nur sagen, so ist das halt. Das ist so eine, wir sind ja schon beide über 20, also und sagt, früher wären wir doch da irgendwie ein bisschen zickig geworden oder hätten gesagt, was ist denn das und hätten uns beschwert, das machen die nicht mehr.
Ja, so ein Fatalismus, ne? Mhm. Ist so ein bisschen, der Verwesungsgeruch, der hat sowas Einlullendes, ja.
Ist dir das aufgefallen bei dem Spiel gegen die Schweiz, wenn wir beim Fußball sind? der letzten Runde. Das hast du wahrscheinlich auch gesehen, oder? Unser Spiel gegen die Schweiz.
Mir ist dabei nichts aufgefallen.
Ach so. Ich habe das geguckt mit einer Fußballfanin vom SV Werder Bremen. Das ist schwierig. Die lebt mit mir zusammen. Oder ich lebe manchmal bei ihr. Die sich fürchterlich aufgeregt hat über den italienischen Schiedsrichter, der danach auch seine Karriere beenden musste, weil er solchen Mist gepfiffen hat. Und die unsere Spieler wie Kommentatoren fanden das alles in Ordnung. Das ist so wie Deutsche, die man im Zug abstellt und 4 Stunden auf dem Abstellgleis einfach irgendwie vergisst. Und sagt, oh, wir protestieren da auch dagegen nicht mehr. Das hat jetzt.
Könnte das sein, dass es so etwas wie eine Deformation der Nationalseele gibt, die aus dem den Grunderfahrungen einer totalitären Zeit stammt? So eine Traumatisierung des Kadavergehorsams, das sich fügen ins Unabänderliche. Aber nicht nur das sich fügen, sondern auch das Schönreden des Unabänderlichen. Ich empöre mich auch nicht drüber empört.
Ja, man muss sich auch nicht so empören wie der normale Fußballfan oder die Fanin auf dem Sofa, aber dass man das einfach alles nur mit, ja, so ist das eben und naja, gut, ich weiß nicht. Ich bin auch kein Fan von dem Spielbeschleunigenden, es darf nur noch der Vorgesetzte bei der Heeresleitung protestieren, weil es dürfen ja nur noch die Kapitäne bei den Schiedsrichtern sich beschweren. Ich verstehe, das beschleunigt den Spielablauf. Aber auch das ist so für mich ein merkwürdiges Signal. Wenn mich einer umtritt.
Es entdemokratisiert so ein bisschen den Kommunikationsprozess, könnte man sagen.
Ja. So sehr unvernünftige Leute, so irgendwelche Türken, die das nicht einsehen wollen, aber wir machen das natürlich gern.
Ja, die haben sich ja was dabei gedacht. Und es beschleunigt auch die Abläufe. Also je schneller jetzt die Verwesung fortschreitet, umso. Was das vielleicht auch zeigt, ist, dass wir illusionslos geworden sind und auch hoffnungslos. Also sich über irgendwas zu empören, heißt ja immer noch an etwas glauben, was sich nicht erfüllt, was noch aussteht. Und noch einen Maßstab haben, den ich anlege an das, was Realität ist. Und
willst du damit andeuten, dass wir so eine gewisse Zukunftshoffnung verloren haben? Oder klingt das da zwischen den Zeilen mit? Oder?
Ja.
Ja, das entscheiden jetzt die Vorgesetzten. Und wenn ich fast eine Beschwerde habe, kann ich mich an irgendeine Zwischenstelle wenden. Aber das hat auch keinen Sinn, mache ich das lieber nicht, oder?
Nö. Ja, und ansonsten, der kann ja auch nichts machen. Ne? Das ist ja alles.
Ja. Okay.
Siehst du ja auch am Kanzler. Wollen wir kurz noch über die Aufarbeitung der Corona-Zeit sprechen?
Dass ich dich da noch was fragen muss wegen meiner Rente. Das hatten wir, erinnere mich dran. Aber ja, Kanzler.
Ja, weil es ist ja eigentlich nur ein kleiner Punkt. Also der Kanzler hat sich ja inzwischen bekannt zur Corona-Aufarbeitung.
Ja.
Ja, ist ja vorweggegangen. Oder habe ich das falsch wahrgenommen?
Ja, ich höre dir zu.
Ja. Nein, du hörst mir nicht zu. Du machst da Grimassen.
Nein, ich höre dir auch mal schon zu.
Genießt deine Zigarette.
Ja, ich höre dir trotzdem zu.
Nee, das glaube ich dir nicht.
Und der Kanzler ist
er saß im Sommerinterview und hatte in seiner bidenesken, brillanten Rhetorik gesagt, er fände, glaube ich, am sympathischsten, hat er gesagt, glaube ich, hatte ich das gesagt, ja, ne? Dass die Aufarbeitung der Corona-Zeit in Bürgerräten stattfinden möge. Das ist ja eins der mächtigsten Gremien überhaupt in Deutschland mit den höchsten Sanktionsmöglichkeiten. Mhm. Ja, ist ja vom Grundgesetz auch so vorgesehen, wenn es etwas gibt, was über Regierung, den einzelnen Gewaltinstanzen steht, dann ist es der Bürgerrat.
Richtig. So, ja. Und daher.
Und er ist auch der qualifizierteste Ort, weil die Bürger sind ja weitgehend Experten und haben sich ja in dieser Zeit selber auch immer am souveränsten von allen enthalten.
Mhm. Deshalb steht der Bürgerrat über dem Verfassungsgericht.
Genau. Das ist ja, alle Staatsgewalt geht vom Bürgerrat aus, heißt es ja auch im Grundgesetz.
Möglicherweise hat irgendjemand gemerkt, dass das nicht stimmt, was wir gerade gesagt haben, aber wer weiß. Gut, ja, das war jedenfalls die Idee.
Er entzieht damit natürlich dieses Thema, also er macht eine Alibi-Veranstaltung, die er an einem Gremium festmacht, das tatsächlich keine Kompetenzen hat, das selber ein demokratietheoretisches Artefakt der Bertelsmann Stiftung ist. Also diese Bürgerräte, die schießen ja wie Pilze aus dem Boden, um sowas wie eine Debattenkultur zu simulieren, während sie gleichzeitig die Entscheidungskompetenzen nach wie vor in den Hinterzimmern lässt. Mhm. Und dass ihm das sehr sympathisch ist, kann ich mir vorstellen. Ich finde auch, dass der ganze Cum-Ex-Prozess von einem Bürgerrat geführt werden sollte.
Mhm. Na, wobei, den brauchen wir jetzt gar nicht mehr, weil Herr Olearius, das auch sicherlich alle mitbekommen haben, der wegen Kopfschmerzen oder Bluthochdruck nicht an mehr vernehmungsfähig ist oder jedenfalls nicht mehr teilnehmen kann an dem Prozess. Also nochmal, Bürgerrat, ja, ist eine sympathische Idee, finde ich auch. Dann können wir ja sicher sein, dass das klappt mit der Aufarbeitung. Aber da hattest du ja auch noch, glaube ich, eine andere Protagonistin dieser schwierigen Zeit. Meine Heldin.
Ja, ich komme dir ja, also ich will ja nicht so nahe treten. Du stehst ja auf
die. Ja, ich weiß, deswegen musst du auch vorsichtig sein, wenn du jetzt hier. Aber du darfst das natürlich sagen.
Die scharfe Büchs, ja.
Ja, Annalena, die sich sogar ein paar Buchstaben spart und so sparsam ist. Die heißt nur Alena. Ja, du meinst die Büchs.
Die hat es ja verstanden. Die hat ja gesagt, wenn das mit der Aufklärung kommt, sagt sie in einem Mediengespräch,
ja,
sollen die sich nicht einbilden, dass sie selber davon unbetroffen blieben.
Die Aufklärer.
Die Medienvertreter.
Ja, die,
genau, die Medienschaffenden, ja, ja, wie man auch jetzt neuerdings sagt.
Mhm. Ich weiß.
Und das kann man als Drogen verstehen.
Ich habe das durchaus gesehen, ihren Finger in die,
ja,
in die Reihen der MedienvertreterInnen.
Meinst du, die hat auch uns damit gemeint?
Nee, das glaube ich nicht. Für mich war das
im Rahmen dieser Aufarbeitung, dass wir dann irgendwie...
Du weißt, dass ich sie unheimlich schätze, aber ich fand das ein bisschen falsch, vor einer Kamera das so zu machen. Also, dass man sagt, ihr seid dann mit dran, das ist ja eigentlich so ein... Das würde ja fast zu lesen sein als Komplizenschaft oder so. Also, wenn die mich verurteilen, nehme ich euch mit. Wobei, es wird wahrscheinlich klappen, oder?
Bitte?
Es wird wahrscheinlich klappen mit den Medien, also dass die da nicht...
Ja, die sind ja, die machen so ein bisschen Alibi und das war's dann auch.
Ja, und es war ja auch unter der letzten Woche, ich habe Bernd Drosten gesehen bei Alibi Illner. Du sicherlich auch, ne? Die Aussage hat mich ein bisschen überrascht, dass die Impfstoffe nicht wirken.
Weil das Virus, und das kann ein Virologe wirklich nicht wissen,
genau,
das kann sich ja verändern.
Ja, das hat er.
Das ist ja das erste Virus in der Geschichte der Virologie, das sich verändert hat.
Ja, und wortwörtlich, und damit konnte man nicht rechnen.
Das meine ich.
Ja.
Ja, und ich meine, dann ist doch, finde ich auch jeden Vorwurf an diese Person völlig unangemessen.
Ja, also damit ist doch eigentlich abschließend alles geklärt, dass sich ein Virus verändert, damit konnten wir nicht rechnen. Also gerade der Chef-Virologe. Das würde ich mal jetzt in Stein gemeißelt irgendwie. Dass da keiner widerspricht, wundert mich ein bisschen, aber ich habe nicht so viel Ahnung.
Das ist so ein bisschen wie mit schlechten Schiedsrichterleistungen oder mit einer miserablen Servicekultur in der Bahn.
Ja. Wobei eins muss
das
ich...
Das ist schon beängstigend.
Eins muss ich zu Annalena Wirks schon noch sagen. Also du weißt ja auch, dass sie den Herrn Homburg verklagen hat lassen oder verklagt.
Ach.
Ja, ja, weil er ihr ja unterstellt hat, impertinenterweise, sie würde faseln. Dafür hat sie ihn ja vor Gericht, wird dann wohl irgendwann mal stattfinden, vielleicht 2026 oder vorher. Ich habe dann nachgeguckt, ehrlich gesagt, ich könnte das nochmal aufschlagen und meine Lesebrille raus, und ich habe nämlich das hier noch, dieses bedeutungsvolle Buch.
Oh.
Und da steht auch faseln drin. Ich muss mal eben meine Lesebrille aufsetzen. Das stimmt nämlich gar nicht.
Also, ich trinke mal einen Schluck.
Ja, mach mal. Annalena hat nämlich recht. Weil das heißt, in einer als unüberlegt wirr empfundenen Weise, meist weitschweifig und ohne genaue Sachkenntnis daherreden.
Weitschweifig war es nie.
Das meine ich. Also die Kritik, ja, und die Klage richtet sich jetzt nur insofern, hat sie recht. Sie hat zwar völlig falsche Dinge wirr dahergeredet, aber nicht weitschweifig. Und das möchte ich mal sagen dürfen. Das ist also Frau,
ja,
Buchs, wenn die sagt, die Substanz verbleibt im Arm und das löst sich innerhalb von ganz kurzer Zeit auf und hat keine Nebenwirkung, dann ist das kein Faseln.
Das war nicht weitschweifig, das war immer richtig schön kompakt, das war richtig in einfacher Sprache.
Ja, 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 jede Spritze muss in einen Arm und so. Also wir können da finde ich, auch faseln.
Nee.
Das ist kein Faseln. Das ist,
aber wird man jetzt wegen semantischer Grobschlächtigkeit schon justizfähig?
Also offensichtlich mit dem 188, wobei mir nicht ganz klar ist, war, dass sie als Vorsitzende des was? Genetikrates oder wie heißt das? Sie ist
ja
Genetikerin.
Ja.
Sie mit ihrer CRISPR-Schere. Mir war nicht klar, dass sie auch so geschützt ist wie die Politiker vor Verunglimpfungen von Zivilisten. Aber stimmt eigentlich
der Ethikrat? Ach so, das ist natürlich jetzt interessant.
Naja, ich dachte, der Ethikrat
würde so in einer normativen Spannung zur Politik bestehen. Also indem er nicht nur der Politik gehorcht, sondern der Politik Orientierung gibt. Und deshalb was anderes ist als Politik.
Hast du mal geguckt, wer den Ethikrat einsetzt?
Ich weiß doch.
Ja, ich weiß auch.
Ich weiß. Du wolltest mich noch was zur Rente fragen.
Ach so, ja, das ist ganz dringend, wirklich.
Aber du verkaufst mir jetzt bitte keine Renten.
Nein, im Gegenteil. Das ist aber, weil wir uns ja nun auch schon 3 Jahre sehr, sehr kennen und schätzen, dachte ich, ich bin darüber gestolpert und ich komme einfach nicht so richtig klar. Ich muss dir das mal kurz bitte darstellen.
Lass mal eben hier. Ja, so.
Okay. Einmal darstellen dürfen. Frau Schröder hat angeregt, dass wir ein soziales Jahr leisten mit dem Renteneintritt, du und ich. Also, dass wir, wenn wir dann mit 67 in Rente gehen, dass wir ein soziales Jahr machen müssen.
Zur Altenpflege oder?
Genau, ja, Alten, also in Schulen, Kindergärten, Flüchtlingshilfe oder auch als Coach für Jüngere. Möglicherweise auch, als weiß man dann ja nicht, ne? Vielleicht müssen wir ja auch älteren oder jüngeren Syrern über die Straße helfen. Sie hat wortwörtlich gesagt, 20 Stunden pro Woche, mehr würde sie nicht verlangen. So, das ist für diesen, wie hat sie das genannt? Ach so, ein Gesellschaftsdienstjahr. Und meine Frage ist also erst einmal noch die Wahlmöglichkeit hat zwischen mit 67 zwischen Zivil- und Wehrdienst, weil für mich ist das schwierig, deswegen verzeih mir, dass ich das öffentlich zugebe. Ich kriege ja nur 200 Euro Rente. Meine Frau kriegt dann gar nichts und ich muss ja dann arbeiten, bis ich tot umfalle. So, das heißt, ich muss das dann auch immer hoch versteuern. Selbst wenn ich die 200 Euro muss ich dann mit versteuern. Aber ich habe dann eine 60-Stunden-Woche und noch irgendwie muss noch meine Frau fliegen. Und dann soll ich...
Bist du dann nicht bereit, nochmal für 20 Stunden der Gesellschaft etwas zurückzugeben, was du ihr schuldest, nachdem sie dich dein Leben lang getragen hat?
Ja, deswegen nehme ich das jetzt gerade persönlich, weil sie das ja gar nicht getan hat, die Gesellschaft. Ich weiß nicht so ganz genau, wo ich diese 20 Stunden noch reinkriegen soll.
Und nachts?
Aber ich bin auch nicht sicher, ob ich mit 67, du kennst ja auch meine Geschichte und 60-Stunden-Woche, ob das wirklich in meinen Plan so reinpasst, ob ich das schaffe. Und da würde ich dann...
Vielleicht gehst du doch besser an die Front.
Das meine ich, das wollte ich dich ja fragen. Geht das nicht schneller?
Das geht schneller. Da ist man manchmal schon nach wenigen Momenten fertig.
Ja, wobei vielleicht kann man das auch nochmal verhandeln, weil ihre Begründung fand ich einerseits sehr nachvollziehbar. Sie hat gesagt, wir, du und ich, also wenn wir dann irgendwann mal, wir haben den Jugendlichen so viel angetan, du und ich. Wir haben gerade in den letzten...
Mit B und B?
Ja, mit unser ganzes Leben. Wir haben alles falsch gemacht.
Weil wir die von Geburt an mit dem Auto durch die Gegend fahren, weil wir unser Leben durchgestrichen haben, weil wir ihnen eine
unbeschwerte
Jugend ermöglicht haben.
Und ja, das ist selbstverständlich. Ich meine, dass weil wir die ganze Zeit Schnitzel gegessen haben vom Grill und vor allem in den letzten 2 Jahren, da haben wir sie ja nun wirklich schlecht behandelt, sagt Schröder. Also da müssen wir jetzt auch mal ein bisschen was zurückgeben, du und ich. Wir haben die weggesperrt. Wir haben die auf dem Schulhof voneinander getrennt.
Wir? Stimmt, sie sind ja mal nachts mit dem Bulli losgefahren und haben dann irgendeinen Schulhof gekapert und haben die Kinder getrennt.
Ja, das ist schön, dass du...
Was ist denn das für eine Scheiße?
Ja, das kann man auch so sagen, danke.
Ich werde sauer. Was soll das?
Ich wollte es mal spielerisch aufmachen. Das ist ja immer, man eröffnet diesen Diskurs mit so völlig irren Dingen, dass das ausgerechnet Schröder macht. Na schön, wollt wahrscheinlich auch mal wieder sich bewerben für ein Amt. Ich finde, man kann das auch noch verbinden mit dem Ehrenamt, ehrlich gesagt. Das will sie jetzt noch verrechnen. Das heißt, wenn du und ich morgen anfangen, jetzt schon mal in der Flüchtlingshilfe zu helfen, dann könnte man das anrechnen. Man braucht sicherlich eine neue Behörde, die dann unsere Stunden, die wir jetzt schon leisten neben unserer Arbeit, dann könnte man möglicherweise das verrechnen gegen das anstehende Sozialjahr nach deinem 67. Du siehst, da entstehen neue Arbeitsplätze und neue Arbeitsmöglichkeiten für Computer und KI, um das zu erfassen. Es ist so krank, wir müssen es einmal benennen. Schön, dass man sowas sagen darf. Das ist kein Scherz, ich verlinke das, es war im Spiegel, es war beim Bayerischen Rundfunk und die Zitate sind nicht gefälscht. So, komm, heitere Themen.
Ich bin empört.
Ja, ich auch.
Mich ärgert das,
ja.
Ja. Ja, wollen wir noch über den neuen Trend zur Organspende reden?
Gibt's den?
Ja.
Okay. Ja, ich habe
Irgendwann mal entschlossen, niemals die Migrationsdebatte zu führen am Beispiel von Kriminalität. Ich dachte, auf das Niveau begebe ich mich niemals.
Mhm. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt, ja?
Ich bin selbst sehr, sehr gespannt. Ich muss nur sagen, ich bin, ich finde das erschreckend. Hast du gesehen, Philippos in Bad Oeynhausen, im Kurpark, Abiturfeier seiner Schwester, 20 junge Männer aus einer Gruppe mit südländischem Äußeren, vermutlich Spanier,
ja.
Italiener.
Mhm.
Ja, vergehen sich an ihn.
Mhm.
Der kommt dabei ums Leben.
Mhm.
Und das passiert alle naslang. Das Hauptinstrument ist das Messer, mit dem das vollzogen wird. Wir haben Mannheim gehabt, wir haben jetzt auch in der Fanzone in Stuttgart so ein Ereignis gehabt.
Mhm.
Und Mir ist komplett zuwider, das zum Argument zu machen, aber muss man sich nicht fragen, ob das vermeidbar gewesen wäre, wenn man etwa bei den Asylverfahren sich zum Beispiel nach dem Strafregister von solchen Personen aus ihren Herkunftsländern erkundigt hätte? Oder es ist ja auch so, dass manchmal dann auch Menschen nicht nur aus Gründen politischer Verfolgung oder aufgrund ihrer sexuellen Neigungen ein Land verlassen müssen, sondern vielleicht auch, weil sie da polizeilich gesucht werden, zum Beispiel.
Ja.
Also wenn man sich Gäste ins Haus einlädt, dann ist man denen als Gastgeber natürlich irgendwo verpflichtet und andererseits hat der Gast natürlich auch eine gewisse Erwartung zu erfüllen. Also er muss sich ein bisschen benehmen. Ja.
Ja, das denkst du dir jetzt gerade aus. Also so wäre das unter uns, wenn wir Gäste in unser Haus lassen. Ja.
Und wenn ich dann höre, dass also es gibt sicher tausend Gründe, die erklären, warum junge Menschen dann frustriert überfordert sind und vielleicht aus psychischen Gründen schon mal ihre Artikulationsschwierigkeiten auf dem Wege des scharfen Schnittes austragen oder des stechenden Hiebs.
Ja.
Aber das überzeugt mich alles nicht mehr.
Nein, mich überzeugt das auch nicht. Ich will das auch jetzt gar nicht verteidigen, doch ich tue mal kurz so. Es ist ja seit wir Hysteriker oder wir normal gestrickten Gastgeber solche Fragen ganz vorsichtig formulieren. Es ist ja jetzt nochmal betont worden, das hätte sie ja auch gar nicht zugenommen seit 2015 mit diesen Messergeschichten und das wären ja auch nur Einzelfälle.
37 Einzelfälle pro Tag. Ich habe im Sat.1 Frühstücksfernsehen einen hochrangigen Polizisten gesehen, der das im hohen Maße beklagt und tatsächlich sagt, das kann man gar nicht sagen, ob das zugenommen hat oder nicht zugenommen hat, weil diese Statistik überhaupt erst geführt wird seit weiß ich nicht wie vielen Jahren. Entschuldigung, aber...
Ja, ich sehe das wie du. Ich mache jetzt hier zum Affen und nehme die Position der anderen. Also, weil die ja dann einfach argumentieren, nein, das war schon immer so, auch als Sven jung war, da gab es auch 37 Messerangriffe am Tag, was nicht stimmt. Und da es nur Einzelfälle sind, wollen wir die Leute auch nicht beunruhigen. Verstehst du, wenn es so wäre, dass es nur einen einzigen Fall gibt, ja, das ist doch die Argumentation, dann müssen wir doch jetzt nicht so wie so einem unsichtbaren Virus so viel Alarm machen. Das ist doch dann nicht gut für den Zusammenhalt und dann finden plötzlich alle die somalischen Rechtsanwälte und Ärzte doof und greifen die an. Also lass uns das mal schön unter den Teppich kehren. Falls der Podcast-Hörer sieht, jetzt Matthias nicht den Kopf so laut schütteln, dass es...
Ich reiß mich komplett zusammen.
Ja, nee, komm mal raus. Nee. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ja, aber mach mal, ja. Mhm.
Das sind keine Einzelfälle, das ist das Grundrauschen der Ausländerkriminalität, das einfach zum Gesamtbild eines in seiner geschmacklichen und geruchlichen Qualität sich verändernden Landes gehört. Soll ich dir mal sagen, und das klingt jetzt wirklich hart. Weißt du, was Einzelfälle sind? Das ist Gewalt von Deutschen gegen Migranten. Deshalb werden die so hochgehalten. Es gab schreckliche Ereignisse. Ja, Rostock-Lichtenhagen und so weiter und so weiter. Müssen wir nicht drüber reden oder können wir drüber reden? Verurteile ich aufs Schärfste. Aber wie viele von diesen Fällen gibt es? Ja? Und wie viele gibt es von anderer Seite? Und die Inszenierung dieser Fälle als zu Recht kritisierte klingt natürlich umso besser, weil es gerade eben gar nicht so viele sind.
Du hast völlig recht, ich weiß, warum ich das eben gesagt habe und deinen Kopfschütteln provoziert habe. Ich glaube, es hat noch eine zweite Dimension und das fällt völlig runter. Wir, also viele auch in unserem Alter, die ja auch nichts sagen können, wir sind ja alle beim Staat angestellt oder bei einer Firma, die Geld vom Staat bekommt oder bekommen Bürgergeld oder sonst was, wir können nichts sagen und glauben dann gern dem Staat, der jetzt sagt, also das sind nur Einzelfälle, hier ist die Statistik. Schönen Tag noch, schlaf weiter. Es gibt aber eine Bevölkerungsgruppe, die, ich muss mal einen Zettel hier rausziehen, bei der letzten Europawahl zu 27%, das ist der graue Balken, andere als die etablierten Parteien gewählt haben. Das sind die 16- bis 24-Jährigen.
Und ansonsten die CDU und die AfD, ne?
Ja, genau. Und das sind die 16- bis 24-Jährigen. Überraschendes Ergebnis, weil wer vielleicht noch Kinder hat, so im Alter, in dem Alter, zwischen 16 und 24, was ganz anderes mitbekommt, als das, was dann in unseren Illners und Talkshows und Zeitungen steht.
Meinst du diese sogenannte Realität?
Ja, das ist so diese, genau. Was hat Habeck das gesagt? Ich hab's vergessen.
Umzingelt von Realität.
Richtig, genau. Im Fußballspiel wird alles erschwert durch die Anwesenheit der gegnerischen Mannschaft und durch die Umzingelung mit Realität. Nein, aber dass die Jugendlichen doch was ganz anderes wissen als wir. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht mal auch unserem fast gleich alten Publikum mitteilen dürfen. Also die Netze sind ja voll davon, wie man sich jetzt verhält. Also ein Tracker, ich habe hier auch so einen, den hat ja jeder.
Was macht man damit?
Nee, man ist permanent auffindbar in der Clique und in der Gruppe. Das heißt, man geht nicht mehr aus dem Haus ohne Tracker.
Sollen wir das in den Shop nehmen?
Das können wir in den Shop nehmen. Ich habe auch noch, das wollte ich dann auch noch sagen, das kennst du ja schon, für meine Tochter. Das ist ihr für Berlin und Köln Besuche. Dann kriegt meine Tochter das. Weil
für unsere Podcast-Zuhörer, Sven hat sich jetzt einen Damenbart.
Ja, also das ist dann schon mal sicher. Ansonsten, also ein Hijab ging natürlich auch. Aber sonst würde ich den Damen auch empfehlen, sowas zu tragen. Weil da passiert dann relativ wenig. Es gibt auch... habe ich gerade heute gehört, ein U-Bahn-Kleid, also was man dann einfach, wenn man Bahn fahren muss, anzieht. Das heißt
was,
nur,
was heißt das? Das ist ja, man taktile Nahbeziehungen.
Man rollt sich dann irgendwas anderes lieber über und man geht nur in der Gruppe und so. Die sind ja nicht bescheuert, unsere Jugendlichen, die 27% dann nur noch die Partei oder sonst was wählen.
Aber wenn ich das mal kurz deuten darf.
Ja.
Das heißt, ein sich verlassen auf öffentliche Sicherheit aus den Händen des Staates, der für sich ein Gewaltmonopol beansprucht, ist nicht mehr gewährleistet, sodass ich mich durch Defensivbewaffnung oder Privatschutz selbst darum kümmern muss, ob ich unbeschadet meine Jugend überstehe?
Offensichtlich. Also wenn man sagt, ihr lasst uns tatsächlich im Stich mit diesem Problem, was willst du machen? Also du kannst ja nur in der Gruppe oder gar nicht mehr raus oder sich tarnen, ob jetzt mit einem Schnurrbart oder mit einer Burka. Aber das wirst du nicht finden in den Mainstream und öffentlichen Talkshows. Ich glaube, das ist gefährlich, weil wir diesen Jugendlichen ja noch einiges zumuten mit den hohen Schulden, die wir gerade aufnehmen. Und wir haben ja auch gar nichts in der Rentenkasse und so. Ich weiß nicht, wie das ausgehen soll. Deswegen der Vorschlag von Frau Schröder ist ja richtig. Wir können uns mal selber kümmern. Die Jugendlichen werden uns schönen Vogel zeigen und sagen, Matthias, also jedenfalls meine kinderlosen Spiegelredakteure, Paare. Auf der AIDA, das könnt ihr vergessen im Alter, das läuft anders. Ich glaube.
Das ist toll, toll. Das heißt, wir sagen denen, passt mal auf, ihr seid uns scheißegal, aber ihr dürft die Suppe auslöffeln, die wir hier euch hinterlassen.
Ja.
Das ist toll.
Ja,
das ist rund. Das ist toll. Ich habe mich ja jetzt mit den Konjunkturprogrammen der Bundesregierung mal beschäftigt, habe ich dir, glaube ich, erzählt. Ich habe jetzt mal so ein bisschen.
Was ist denn mit dir los? Hast du viel?
Haushaltspolitische Recherchen betrieben. Ja. Ja, kaum geht es mir ein bisschen besser, mache ich wieder so einen Scheiß hier. Ich habe jetzt mal die großen politischen visionären Ziele und ihre Kosten ein bisschen zusammen addiert. Also wir haben im Jahr 2023 ausgegeben für Migration 48,2 Milliarden. Mhm. Das ist relativ viel. Milliarden sind ja 1000 Millionen, oder?
Habe ich mir sagen lassen, ja.
Ja. Dann haben wir ausgegeben für Rüstung 66,8 Milliarden, allerdings US-Dollar.
Ja, das wird noch mehr nächstes Jahr.
Mhm. Ja. Ja. Für die Ukraine persönlich, privat an Unterstützung 28 Milliarden. Das sind 143 Milliarden.
Ja, kannst du nächstes Jahr verdoppeln, aber ist ja schon eine knackige Zahl. Mhm.
Ja.
Ja.
Weißt du, wie viele Lehrer man dafür ein Jahr lang beschäftigen könnte?
Was? Wie viele Milliarden? Nee, weiß ich nicht. Du hast bestimmt gerechnet.
Ich habe gerechnet, 2,4 Millionen Lehrer könnte man davon bezahlen. Mhm. Ich meine, die haben wir nicht und die würden auch nur Indoktrination machen. Aber ich meine, was ich damit sagen möchte, ist, ich finde es ja schön, wenn der Staat Geld in die Hand nimmt, was er nicht hat. Mhm. Aber warum dann nicht
für Dinge, die wir
zum
brauchen.
Beispiel für ja. städtische Grünflächen.
Ja.
Oder für Altenheime. Oder für, was fällt uns noch ein?
Du, ehrlich gesagt, man müsste auch ausrechnen, wie viele Leute wir von einem freistellen können mit dem Bürgergeld, wenn du schon über solche Summen ja. sprichst. Man sagt, statt die 60-Stunden-Woche und die 60-Stunden-Tage und 6-Tage-Woche zu fordern, wie Söder, ja. können wir das Geld ja auch anders ausgeben. Aber das ist ja nicht das Prinzip dahinter. Das hast du mir,
ich sag ja, Konjunkturprogramm.
Du mir mal erklärt. Es kommt ja darauf an, dass es in die richtigen Hände gerät. Und ja nicht von irgendwelchen
Ach so.
Leuten, die vielleicht Jugendlichen was Intelligentes beibringen können, denken oder Skepsis oder sowas, sondern dass man sagt, das muss ja, verstehst du?
Verstehe.
An die Industrie.
Ich habe viel vergessen.
Und wie gesagt, komm doch dann nicht an. Du mit Lehrern oder Kultur, das kommt ja dann noch nicht bei der Rüstungspharma und bei Big Tech an. Hm. Das ist der Denkfehler. Also du musst immer dabei bedenken, das muss alles bei diesen Konzernen ankommen.
Ach ja, Mensch, bin ich nicht wieder naiv gewesen. Ja. Darf ich noch was erzählen? Ich habe ja jetzt, wo ich so krank war, habe ich jetzt ja ein bisschen Internet geschaut.
Mhm. Leer geguckt.
Kann ich das noch erzählen?
Ja, mach.
Es gibt ja diesen russischen Staatsphilosophen mit dem Initialien AD, dessen Namen man ja nicht nennen darf. Ich nenne ihn jetzt mal Albrecht Dürer.
Ja. Du, gehen, mach das ruhig.
Ja.
Das heißt ja, dass ich mit gern.
Du Pepe
gern.
Escobar unterhalten
ja.
hat.
Ja.
Oder nennen wir ihn einfach Paul Ehrlich.
Ja.
Ja. Und das war einerseits schön und andererseits ein bisschen ernüchternd, weil die beiden ein bisschen geopolitisch, ich glaube, die kennen sich ein bisschen aus, weil die nicht nur in der Informationsblase des Tagesschauers sich befinden, sondern tatsächlich auch noch andere Nachrichtenquellen haben und auch große Konferenzen besuchen, etwa den St. Petersburg-Dialog für, wie hieß der nochmal, den die Russen durchgeführt haben, da für geopolitische Fragen und so weiter. Und so wie es aussieht, ist ja eine gewisse Eskalation der Kriegswahrscheinlichkeit durch die, wie soll man das sagen, durch die Aufhebung von Nutzungsbeschränkungen für westliche Waffen in der Ukraine in Erscheinung getreten. Also in dem Moment, wo jetzt... Was?
Ja, du musst mir nachsehen, dass ich manchmal Zuhörer bin einfach. Und die dürfen ja auch lachen, wenn du... Ja, yeah. Aufhebung von Nutzungsbeschränkungen für westliche Waffen, ja, oder so.
Ja. Yeah. Mhm. Also wenn du jetzt mit westlichen Waffen russisches Territorium angreifen darfst, dann kann man ja damit rechnen. Also Dürer sagt ja, der Westen hätte immer die Strategie der kontrollierten Eskalation gefahren. Das heißt, die haben immer so ein bisschen eskaliert, aber dabei die Kontrolle bewahrt. Mhm. Jetzt ist halt so, dass... Das ist ja wie bei der gegnerischen Mannschaft im Fußball, die ist ja das Haupthindernis bei der Erfüllung von sportlichen Zielen. gibt es eben auch im Krieg Gegenparteien, die ja mitunter auch nicht alles mit sich machen lassen. Und jetzt hat der Putin ja gesagt, gut, ich werde asymmetrisch das zu einer ähnlichen Maßnahme beitragen. Das heißt, Putin und die Russen und so weiter, die alle Länder, die nicht für eine unipolare Welt unter der Vorherrschaft der Amerikaner sind, sondern für eine multipolare Welt, die arbeiten jetzt zusammen, um den Hegemonen irgendwie zu schwächen. Was dazu führt, dass Russland, also hast du mitbekommen, die NATO als Feind erklärt hat?
Ja, ich dachte die Amerikaner, aber gut, die NATO
auch.
Nee,
die
auch.
NATO sogar.
Okay, ja.
Aber vielleicht täusche ich mich.
Ja, also wenn man die Strände der Krim mit Kindern drauf bombardiert oder dabei mithilft, dann ist man schon vielleicht mit im Boot. Ja, entschuldige, was wolltest du sagen? Was sagen der Herr Dürer und der...
Genau, also dass man jetzt diejenigen auch mit Waffen versorgt und dazu führt, dass in den anderen Konflikten, insbesondere durch die Ausstattung mit atomaren Waffen, diese Staaten vor dem Übergriff der Amerikaner geschützt sind, beziehungsweise dass sie die Eskalation haben können, aber nicht mehr über Kontrolle verfügen. Mhm. Und damit so die Idee aufgrund der Drohung auch die Eskalation einstellen, was allerdings mit der Befürchtung einhergeht, dass sie das nicht verstehen und dass möglicherweise ein Krieg auch droht auf der Basis, was bitter ist. Insbesondere, weil sich die wirtschaftlichen Verhältnisse offensichtlich auch so ändern, dass der Dollar als Leitwährung nach wie vor zunehmend abdankt und dass es da sehr funktionierende Systeme gibt. Und die einzige Chance, die Albrecht Dürer sieht bei der Vermeidung des Krieges, wäre ein Wahlsieg von Donald Trump. Mhm. Weil er meinte, die Biden-Clique ist aus diesem alten Paradigma nicht zu befreien. Die globalistische Agenda der hegemonialen Doktrin wäre halt irreparabel.
Ja. Das hatten wir ja am Anfang kurz mal angesprochen. Also ja, das würde vielleicht dann dazu führen, dass wir den Dritten Weltkrieg doch nicht kriegen. Es würde dann eben nur Strafzölle gegen BMW und Mercedes und das, was wir überhaupt noch an Industrie haben, wäre für Europa sicherlich auch nicht so gut.
Genau. Also wir haben die Wahl. Das ist so ein bisschen wie eine Wahl zwischen ökonomischem Niedergang in der Rente als Sozialdienstleister oder Tod an der Front. Hat Europa die Perspektive, ökonomisch niederzugehen oder zum Kriegsschauplatz zu werden?
Mhm. Ja.
Das haben die beiden ja auch wunderbar betont. Europa wäre also ein relativ bedeutungsloser Kontinent, der im Niedergang begriffen sei. Mhm. Nicht zuletzt jetzt auch nach der neuen EU-Kommissionsvorsitzrolle von Ursula von der Leyen.
Ja.
Ja, eine lupenreine Demokratie, diese EU, muss man auch sagen.
Ja, das nochmal ganz kurz, das muss auch mal jemand sich merken für, falls dann doch die Michelle und Kamala Harris an der Macht bleiben und wir dann doch den Dritten Weltkrieg kriegen, ich will mal erinnern dran, dass man die LNG-Verladeterminals, die wir gerade bauen, in Deutschland auch andersrum nutzen könnte. Nur mal so fürs Kopfkissen. Also wenn man dieses hier irgendwie in Stücke schießt, wir haben in Niedersachsen gute Möglichkeiten zum Fracken. Und die Verladestationen würden dann in die andere Richtung fahren.
Das musst du nochmal ausbuchstabieren.
Ja.
Das heißt, haben uns schon als Ressourcengebiet
auch erschlossen, wenn man sagt, die haben ja schon die Verladestationen, wenn wir Europa jetzt erstmal kaputt machen. Dann haben wir ja auch gleich die Löcher, dann können wir ein bisschen fracken und fahren das Gas dann von Europa in die USA. Und die Europäer haben auch noch für die Verladestationen bezahlt. Die lassen wir natürlich stehen. Also die werden nicht bombardiert. Es ist was hinter dem Gespräch von Albrecht Dürer und deinem Escobar, das muss ich dann natürlich auch hören. Wir können das, glaube ich, verlinken. Ja. Das ist ein großes Thema, ne? Auch für uns vielleicht weiterhin, dass man sagt, hier fehlt ein bisschen eine Debatte darüber, was eigentlich in der großen Welt passiert, die nicht Deutschland ist. Und wie wir gerade als Spielball dazwischen hängen und wo wollen wir denn bitte schön landen? Also, dass man sich mal klar macht, was hier auf uns zukommt. Das Szenario A und B, du weißt ja, Wildpark ohne Licht, also ohne Strom und so Zeug. Oder Kriegsschauplatz, was Friedman schon 2015 angekündigt hat, also 100 Millionen tote Europäer. Was denkt ihr denn? Das sind ja öffentliche Aussagen auf dem globalen Schachbrett, was da passieren wird. Da denke ich, brauchen wir eine Diskussion die wir überhaupt nicht auf die Reihe kriegen.
Wo sind? Das wird ja von den beiden auch genüsslich betont, dass es in Deutschland keinen Intellektuellen gibt, der das irgendwie, also von den Etablierten, also uns beide schon, aber ja, wir kommen ja nicht zu Wort.
Ja, ja, aber
hat der Paul Ehrlich dann auch noch gesagt, also Sven und Matthias sind ja die einzigen, die das in der letzten Tiefe reflektieren können. Und aber
deswegen müssen die auch Handtücher hochhalten und ein bisschen betteln, damit sie zumindest genau. Ihre Knäckebrote kaufen.
In Frankreich können. Werden dann auch wieder Namen von Leuten genannt, die man dann hier in diesem Kanal auch nicht nennen darf, ohne zensiert zu werden.
Ja. Genau, das ist.
Deshalb nenne ich die jetzt auch nicht, aber ich meine, da gibt es schon einige Stimmen, die wirklich was taugen.
Ja.
Und Europa ist raus aus der Geschichte.
Ja.
Wir sind raus aus der Geschichte.
Das kommt zumindest auf uns zu. Also, wenn wir nicht schon.
Nee, das ist schon. Das siehst du ja in dieser ganzen Resignation. Also, dass wir. Das wäre jetzt. Dann würde es wieder einen intellektuellen Vortrag geben oder nochmal eine andere Diskussion, aber wenn wir sagen, die Grünen können wir zwar abwählen, aber wir können nicht das Problem der Moderne abwählen, haben wir ja irgendwie gehört. Die Grünen sind ja alternativlos. Das müssen wir in dem Zusammenhang reflektieren, aber das machen wir ein andermal.
Das aber machen wir bitte, wenn du magst, also spätestens nächste Woche mal ausführlich, auch wenn sich Leute langweilen. Ganz wichtig, was du gerade sagst. Ja, selbst wenn die Grünen weggehen, es ist ja auch betont worden unter der Woche, die Zumutungen bleiben. Und ich meine, wo sind denn die Leute? Wann fangen wir denn mal an zu reden? Wir sagen seit 3 Jahren, wir müssen reden. Und das ist ein Ausrufezeichen, das ist ein ernstes Thema. Wir müssten mal reden, aber es will ja keiner hören. Und ich wundere mich, dass das keiner hören will.
Und dass wir dieses in so einer Art Kadavergehorsam uns zur geopolitischen Schlachtbank führen lassen, entweder ökonomisch oder militärisch. Das ist für mich völlig, das ist halt so wie schlechte Schiedsrichterleistung oder 37 Messerdelikte pro Tag.
Ja.
Wir sind es gewohnt.
Ja, gut, jetzt könnte man sagen, dann ist das halt die Eloy in A.G. Wells Zeitmaschine, die dann von den Morlock immer nur gegessen werden, diese Fröhlichen, die sich alles gefallen lassen. Wenn das so ist, ich weiß nicht, wo der Widerspruch und Widerstand bleibt, weil alle Angst haben, weil alle bequem sind. Das müssen wir mal wirklich, musst du mir mal auseinander analysieren, woran das liegt. Oder wir versuchen es mal zusammen.
Was ja, müssen denn, wir zusammen. Ich weiß es auch nicht. Also ich bin voller Unverständnis.
Ja, also die Debatten gibt es ja auch nicht nur in Frankreich, sondern auch in so WEF-Musterländern wie Dänemark um 20.15 Uhr, dass man sich streitet und debattiert. Ich habe das Gefühl, die Deutschen sind die Einzigen, die diese ganzen Diskussionen beenden. Sofort, weil Nazi und...
Ja, die aber noch nicht mal auf das Niveau der notwendigen Fragen kommen.
Nein, eben. Man sagt, du wirst nicht mal fragen, bist du, ist das dieses Raushitlern, heißt das, glaube ich, ne?
Also, Was heißt das? Hast du gerade...
Ja, wer zuerst Nazi sagt, hat gewonnen. Das ist ein sehr einfaches Gesellschaftsspiel.
Ich habe gerade das H-Wort gehört. Oh.
Nee, ich spreche das so undeutlich. Deshalb.
Ja.
Ja. Ich glaube, das ist ein großes Thema, wenn wir unsere... Dallmann pro Domus aufgegessen haben, sollen wir uns nächste Woche da mal drüber beugen. Was denn da los ist? Ich vermute, es hat was zu tun, dass wir alle vom Staat abhängig sind und dass der Staat selbst gedruckte Kredite und so weiter, aber das geht nicht gut. Und nochmal zur Erinnerung, wir haben noch ganz viel hier. Also wir könnten noch vielleicht irgendwas tun. Ist das zu optimistisch?
Was genau haben wir noch? Ich bin so unsicher.
Häuser, Autos, Straßen, Freibäder, Theater, Grünanlagen.
Du hast schon mal die deutsche Infrastruktur in den letzten
Ich fahre mit Tagen geschlossenen benutzt. Augen da durch. Aber
also hier im Rheinland ist das mit den Straßen nicht mehr so weit her.
Ja, die Bahn ist, glaube ich, auch nicht mehr. Die Bahnbrücken 30 Jahre in Rückstand. Ja, gut. Dann haben die vielleicht recht, dass sie ihr Bier noch austrinken und ihre Wurst noch zu Ende grillen und nach uns... Die sind Flut. Vielleicht will ich das nur nicht einsehen.
Aber nein, ich auch nicht. Nein.
Ich mach's mir vielleicht auch zu schwer. Ja. Gut. Guck mal hier.
Ich glaube, wir haben jetzt ausreichend Pessimismus verbreitet, oder?
Ja, nö. Ich finde, wir halten uns ganz tapfer. Also ich habe hier noch säckeweise Zeug zur Energiewende. Das machen wir dann auch nächste Woche. Die läuft nämlich nicht weg. Und du hast da bestimmt auch noch Virus.
Ich würde gerne über die Moderne sprechen.
Ja. Wir machen nächstes Mal die Moderne. Die neue Impfoffensive. Und Energie. Ich schmeiß die Zettel nicht weg. Was soll man machen, wenn wir mal 2 Wochen nicht reden? Dann ist natürlich irgendwie 800 Seiten klein bedruckte Zettel. Wie soll denn das jemand alles noch wegarbeiten?
Ja. Ansonsten besorgt
doch mal, so ein schickes öffentlich-rechtliches Sendegebäude für uns, wo wir uns nicht um alles selber kümmern müssen, sondern
ja,
ab und zu auch mal so uns irgendwie vielleicht einen Ventilator bringt oder einen Kaffee und wo wir uns einfach mal auf die Inhalte konzentrieren. Jede Woche oder so.
Ja. Ich gebe mein Bestes. Ich rufe mal den Frank überall an.
Der ist ja überall. Ja. Gut. Gut, dann freuen wir uns jetzt über die Viertelfinalteilnahme von. Hier setzen wir jetzt entweder Dänemark oder Deutschland ein.
Ja. Das können wir doch machen.
Ja, Carsten. Sag mal, Matthias sagt jetzt den beides.
Okay.
Wir freuen uns über die Viertelfinalteilnahme von
Deutschland.
Hier sagst du nochmal Dänemark, bitte.
Dänemark.
Ah, genau. Und da kann Carsten jetzt reinschneiden.
Sehr gut.
Macht er aber nicht.
Schade.
Gut.
Ja, wir haben ja einen bestimmten Wahrhaftigkeitsanspruch hier auch an uns. Wir würden ja sowas niemals fälschen.
Nein.
Das B&B. Wir sind ja
Nein.
Qualitätsjournalisten.
Ja, wir sind zwar reine KI gestalten, aber ich finde, das mit dem Voice-Cloning, das macht die KI schon ganz gut. Wir klingen
fast
so wie vorher, als wir noch wirklich gesprochen haben.
Ja, aber meine Stimme ist ein bisschen billig, das hat sie nicht so gut hingekriegt.
Ja, das sind diese Programmierfehler. Die KI entwickelt ja auch komische Persönlichkeitsmacken und so. Also das ist jetzt, das kriegen wir es nächste Woche wieder hin. Dann klingst du wieder so wie Matthias Borchardt, der gar nicht spricht.
Kann ich auch sagen, ich war es gar nicht. Wenn wir es kriegen wegen Albrecht Dürer und Paul Ehrlich, dann...
Ja, das ist ab jetzt immer so. Weißt du, KI singt jetzt Lieder und...
Ja, habe ich gesehen.
Hast du auch gesehen, dass die den Herrn Michaels, heißt der, für die Olympischen Spiele, das ist so ein Sportansagen-Moderator, den haben sie jetzt auch geklont.
Ach.
Ja, ja, der kommentiert und macht dann die ganze Zeit darum, ist aber gar nicht da.
Ach, Mensch.
Ja, Mensch, also das kriegt er auch ordentlich Geld für. Das ist die Zukunft.
Ja.
Da freuen wir uns doch auf die Zukunft. Ich freue mich auf nächste Woche.
Es gibt so viel, worauf man sich freuen kann. Man muss nicht immer nur das Negative
sehen. Nein, wir sehen aber auch ganz viel. Komm.
Es gibt so viel Schönes.
Ja, genau. Eiscreme, Bockwurst, sperr die Katze weg, dass sie keiner findet.
In diesem Sinne.
Bis nächsten Sonntag. Bleib wieder gesund. Tschüss.
Ja.
Tschüss.